Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu der Geek Talk Folge 2715. Und bevor ich den Tobi begrüße, frage ich mich ganz kurz, haben wir die Aufnahme gestartet? Ja, die läuft.
Wir haben die Backup-Aufnahme und wir haben die lokale Aufnahme gestartet. Also ich denke, das wird auch jetzt funktionieren.
Wunderbar, mit diesem Satz auch ein herzliches Willkommen an den Tobi.
Ja, und am anderen Ende der Leitung, wie schon soeben gehört, der Martin.
Genau, der Achim ist heute leider abwesend, da ist arbeitstechnisch was dazwischen gekommen, wird aber sicherlich die nächste, ich glaube doch nächste Woche wieder mit dabei sein.
Tja, einer muss ja hier für den Umsatz sorgen, ne?
Einer muss schauen, genau, dass wir uns das Podcasten leisten können. Würde ich doch sagen, Tobi, wir gehen in die Nachträge oder besser gesagt, glaube ich, heute nur ein. Hast du auch was?
Nee, ich habe keine Nachträge.
Keine Nachträge. Ich habe das letzte Mal davon erzählt, dass Bing, einer der Hauptsponsoren, also Microsoft vom European Song Contest, ESC, die Vorhersagen macht, und habe da den Link nicht nachgereicht. Und den kommt jetzt in die heutige Shownotes mit rein. Okay. Da kann man sehen, dass zum Beispiel aktuell Schweden mit 17,1% ganz vorne mit dabei ist.
Okay. Naja, die skandinavischen Länder, die waren ja schon immer ganz gut vertreten.
Genau, gefolgt von Italien, Russland, Australien. Australien?
Ja, die sind diesmal als erstes, ich glaube, einmalig zu Gast. Das ganze ESC-Thema steht ja jetzt unter einem bestimmten Motto. Ich glaube, Building Bridges oder sowas oder irgendwie. Und deswegen haben sie Australien dazu geschaltet. Ja, ist jetzt ein Experiment. Was auch immer. Wahrscheinlich gehen ihnen die Zuschauer flöten und sie müssen sich jetzt mal was Neues einfallen lassen. Keine Ahnung.
Also das heißt, wir haben bald eine Brücke von Europa nach Australien?
Ja, ich glaube, das war eher sinnbildlich gemeint, aber okay.
Genau.
Aber übrigens, ESC, die haben absolut geiles Merchandising-Programm. Ne? Also auf jeder Tastatur sind die vertreten.
Hehe. Hat was, ja. Stimmt. Oben links ja. Meistens, glaube ich. Oder immer, doch. Fast. Mhm. Überall. Nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall Link bei uns www.geektalk.ch in den Shownotes mit drin für diejenigen, die das anschauen möchten. Dann haben wir ein paar Kommentare bekommen. Der erste ging noch die Folge davor, die 2515 an. Der Thomas hat auch seine Hand hochgehalten. Ich glaube, Ende dieser Woche ist es Zeit, Tobi, dann müssen wir auszählen.
Ja.
Das gibt wieder zu tun. Aber wir freuen uns drauf und mal schauen. Haltet noch durch. Ein paar Tage müsst ihr die Hände noch oben halten. Dann kam ein Kommentar in der Geek Talk 2615 vom Bernd, Tobi.
Der Bernd? Jetzt ich hab...
Ach, der ging nicht an dich, genau. Er wollte auch den Finger hoch halten und macht weiter so, meinte er.
Genau.
Zweiter Kommentar aber vom Ducky. Der ging an dich, Tobi.
Ja, FedEx. Der war etwas kryptisch oder intransparent geschrieben. Schrieb mir, ob das ein weibliches Wesen war, die mich da bei der Hotline bedient hat. Und das war durchaus eine weibliche Mitarbeiterin. Und dann hat er so ein paar Hashtags da reingeworfen. Mit den Hashtags kann ich jetzt zwar vom Wort her was anfangen, aber nicht im Zusammenhang. Also er möchte das etwas detaillierter beschreiben und uns etwas aufklären, was er damit meint. Vielleicht kann er das ja in der aktuellen Folge nochmal ergänzen.
Genau, in der aktuellen Folge oder passen natürlich auch gleich in der 2615 unten dran. Ich bitte ihn dann auch noch schriftlich mal drum, wenn ich es nicht vergesse oder das zu weit in meiner To-Do-Liste nach unten schwirrt.
Genau.
Als nächstes hat sich der Markus gemeldet, der @multimarkus, genau, und haltet auch seinen Finger hoch und wollte ein kurzes Feedback geben, weil wir mal das Thunderbolt-Doc von Belkin vorgestellt haben. Also genau gesagt, du warst es, Tobi. Mhm. Und das hat er jetzt vor circa 4 Monaten gekauft und ist sehr zufrieden damit. Performance und eben hat ein Display dran, mehrere USB-3-Festplatten. Und bedankt sich für die Empfehlung und die unterhaltsamen Folgen.
Ja, so soll das doch sein. Finde ich gut, dass meine Gadget-Empfehlungen gut ankommen und dass quasi auch die ja, die Qualität des Produktes seinen Anforderungen genauso entspricht wie meinen Anforderungen, ja.
Dann in der Geektalk 2615 kam auch noch ein Kommentar von, ich hoffe jetzt richtig zu liegen, der Sandine, dem, also ein Herr ist das, glaube ich, Sardine, hatte eine Frage zu iOS und Bildern, ob man auf dem iPhone und auf dem iPad gespeicherte Fotos den Namen ändern kann und oder den einsehen kann oder ob es dafür eine spezielle App gibt.
Tja, also spontan kann ich Ihnen das jetzt nicht beantworten. Die gleiche Frage hat der gute Hörer auch in einem anderen Podcast gestellt, im Apfelklatsch nämlich. Der hat er auch unter der aktuellen Folge gepostet, die Frage. Ist natürlich geschickt, weil wenn man zweimal spielt, kann man mindestens einmal gewinnen sozusagen. Irgendwer wird es beantworten können. Aber ich kann Ihnen das jetzt so nicht sagen. Ich weiß halt nur, wenn man jetzt zum Beispiel das Gerät gejailbreakt hat, dass man dann mehrere Möglichkeiten hat, das zu tun und das zu machen. Das weiß ich noch von früher, wo ich ab und zu mal mit Jailbreaks gespielt habe. Mhm. Aber mit Bordmitteln geht es so nicht. Und wenn, müsste man eine eigene App haben, die quasi die Bilder gekapselt verwaltet. Also mir ist es jetzt nicht bewusst, dass man das mit Bordmitteln machen kann.
Das ist so viel ich, also zumindest mit der Foto-App ist es nicht möglich. Ich habe jetzt extra noch mal reingeschaut und alle möglichen Menüs aufgerufen. Das geht nicht. Auch den Namen sieht man nicht, wie das Bild heißt. Das Umbenennen geht so auch nicht. Ich hatte früher mal eine App, über die das ging. Das war aber noch zu iOS 5 oder noch vor Zeiten. Und die gibt es nicht mehr.
Tja.
Ja, also ich habe da keine Lösung. Vielleicht ein Hörer.
Genau.
Gerne in www.geektalk.ch unter die aktuelle Folge setzen. Oder wenn uns natürlich was in Sinn kommt in der nächsten Zeit, werden wir das nachreichen. Aber bis jetzt, nee, wüsste ich nicht wie.
Macht ja eigentlich auch bei iOS wenig Sinn, da jetzt einen Dateinamen zu vergeben in dem Sinne, da iOS ja nun nicht auf der Datenebene operiert. Also ich habe ja keinen Datenmanager und ich kann ja nicht aufs Filesystem runter, wenn ich jetzt nicht gerade ein gejailbreaktes System habe.
Vor allem jetzt, wo ja Fotos draußen ist und das Ganze auch auf dem Mac, also vom OS X drauf ist, kommt man gar nie irgendwie an den Namen dran. Also doch, da kann man schon Namen vergeben. Aber ich sehe es bei mir, ich habe tausende von Fotos da drin und da noch umbenennen. Das Einzige, was ich mache, ist Tags setzen und das Ganze in Alben setzen oder in Alben reinzuknallen.
Ja gut, das ist natürlich wichtig, dass man halt die ganzen Tags vergeben hat und dass man das Ganze auch wiederfindet oder auch dementsprechend notfalls mit Geodaten arbeitet, solche Dinge.
Also Geodaten, das ist was ich extrem schätze. Das ist auch das, was ich nie ausstellen würde auf irgendeinem Smartphone bei den Bildern, weil vielfach finde ich die Bilder entweder über das Datum, wo ich weiß, es war irgendwie im September letztes Jahr, oder ich weiß das Tag, was ich da vergeben habe, oder eben die Geo-Geschichte. Ich kann auf der Karte nachschauen, da sind 5 Bilder, genau da habe ich die gemacht, und anklicken und dann ist man da.
Genau.
Aber eben, wenn da ein Hörer einen Rat hat, Sardine ist sicherlich sehr froh drüber. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, Kommentare waren es alles gewesen. Es gab noch einiges über Twitter, aber aufgrund der Schwemme an Themen, die wir haben, würde ich sagen, gehen wir in die Themen über.
Ein Schwemme an Themen, du haust aber heute wieder aufs Fass, hätte ich bald gesagt.
Ja, ja, ich finde die passenden Wörter nicht, dann kommen so komische Dinge raus. Mhm. Auf jeden Fall gehen wir doch in die Kurzthemen. In der letzten Woche habe ich ja angesprochen, dass wir ein DVD, oder besser gesagt 2 Blu-ray und DVD verlosen. Da hat übrigens einer der Gewinner war ein Podcast-Hörer. Peter, Gruß an dieser Stelle und viel Spaß damit. Und aktuell ist wieder seit Montag ein neuer Wettbewerb online. Und das ist der Film St. Vincent. St. Vincent, oder wie der ausgesprochen wird.
Muss man den Film kennen?
Kennt man Bill Murray?
Ja, das ist, den kennt man schon, ja.
Genau, dann darf man den Film mal angeschaut haben.
Okay.
Ja, er ist unter anderem dabei und Melissa McCarthy und Naomi Watts. Also doch lustige Schauspieler, die man sich antun kann. Ist eine witzige Story. Mhm. So viel mehr möchte ich nicht verraten. Auch diese Woche ist so, es gibt einmal die DVD und zweimal den Blu-ray zu gewinnen. und Link wie immer bei uns in den Shownotes mit drin.
Okay.
Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über. War glaube ich auch letzte Woche, wo ich gesagt habe, dass ich in die Steinchenweltausstellung gehe. War das letzte Woche, Tobi?
Das war letzte Woche, ja.
Ja, Lego. Ha. Ach, war das schön. Es war in der Nähe hier, also in ein paar Dörfer weiter, so 20 Minuten von mir entfernt, während einer normalen Gewerbeausstellung. Ich glaube, das campen bei euch in Deutschland auch, so lokale Gewerbeausstellungen.
Das gibt es vereinzelt auch, ja. Das sind dann so Mini-Messen im Gewerbegebiet, so eine Kombination aus vielen Dingen, ja, Bratwurstbude, verschiedene Präsentationen von irgendwelchen tollen Dingen, die man braucht oder die man nicht braucht, wie auch immer, ja. Das gibt es bei uns auch, ja. Je nach Aktivität oder je nach dem Gewerbeverein, der dort ansässig ist. Bei uns ist es halt meistens so, dass das dann vereinstechnisch nochmal organisiert ist, dass die ganzen kleinen Unternehmen oder auch größere Unternehmen nochmal in so einem Gewerbeverein organisiert sind. Und da wird es dann so, dass sich das quasi zentral geplant wird und dann in den jeweiligen Gewerbegebieten auf die Beine gestellt wird. Also so läuft es bei uns zu 90% ab.
Ähnlich bei uns auch. Und bei uns gibt es halt regional, es gibt die größeren, die in Bern und Zürich und so weiter sind, aber es gibt eben auch regionale, so Teller oder eben Gebiete, die das machen. Relativ häufig gibt es das und ist auch immer wieder gut besucht, weil halt immer auch für die Kleinen was mit dabei ist. Zum einen so, wir sagen dem Kilby, wie sagt man dem bei euch? Rummel, glaube ich, sagt man dem bei euch?
Rummel, Kirmes oder wie man es auch nennen mag. Das ist ja auch bei uns regionsabhängig. Also in Norddeutschland heißt es anders jetzt als in Süddeutschland und da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Letztendlich ist es fast immer das Gleiche.
Genau. Und dementsprechend ist auch das Publikum breit. Und eben dieses Mal war die größte Schweizer Lego-Ausstellung Steinchenwelt da vertreten. Auf knapp 1000 Quadratmeter waren es, glaube ich, haben sie extrem viel und schönes Lego ausgestellt. Also ich habe da, war verwundert, oder nie, nicht ganz verwundert, meine Frau war verwundert, als ich zu Hause ankam, ich habe 750 Bilder gemacht.
Das
geht sehr schnell, ja.
Ja, was mich jetzt gewundert hat, dass dort auch viele Standardbausätze vorhanden waren, was bei unseren Lego-Ausstellungen weniger der Fall ist. Bei uns ist es mehr so, dass mehr so Custom-Bausätze sind. Ich sehe jetzt zum Beispiel hier ist eine Kombination aus zwei Dingen auf dem Titelbild, was du hier geknipst hast. Da ist einmal so ein Standardbausatz, dieses rätische Krokodil. Also wer das nicht weiß, was das ist eine Lokomotive. Und der Rest zum Beispiel dieser Brückenbau, das ist jetzt ein Custom-Bausatz. Also ihr habt da viele Sachen, die ihr so gemischt habt, sehe ich gerade. Und auch der Lego Mini Cooper, das ist ja auch ein Standardbausatz, den es von Lego gibt. Also es ist interessant, dass da viele Dinge halt gemischt präsentiert worden sind.
Ja, du sprichst jetzt gerade den Blogpost an. Da das letzte Bild, das ist dann sehr custom. Da hat einer das Berner Wankdorf-Stadion, das ist ein
Eishockey-Stadion.
Eishockey-Stadion nachgebaut mit vielen, vielen, vielen kleinen Minifiguren mit drin.
Ja, ich sehe es. Es sieht sehr interessant aus. Also es war jetzt nicht negativ gemeint. Ja. Es war jetzt nur eine Beobachtung der Ausstellung, dass bei uns ist halt so, dass das fast nur Custom-Geschichten dort sind und bei euch war es halt gemischt. Aber das ist wahrscheinlich auch reiner Zufall oder wie auch immer, keine Ahnung.
Es kommt daher, dass der größte Teil von der Ausstellung von der Swiss Look, das ist die Swiss Lego User Group, ist so ein Verein von Lego-Fans, den es seit 2007, glaube ich, gibt hier in der Schweiz. Die haben ihre eigenen Modelle von zu Hause mitgebracht. Und das sind vor allem, wenn du dann auf das Flickr-Album gehst, da hat es 650 Bilder drauf. Da findest du viele, oder die meisten der Bilder sind von da. Und da siehst du auch, da ist ganz viel altes Zeugs, was wir früher hatten. Das, was ich auf Instagram immer mit Retro-Lego Hashtag reinkommt. Und eben da ist auch sehr viel Standardzeugs mit drin.
Auf jeden Fall.
Ja, aber zwischendurch immer wieder so schöne Kirchen, die, also regionale Kirchen, die sie custom nachgebildet haben und solche Geschichten.
Wirklich spannend. Sehr sehenswert.
Ja, definitiv. Also wer Freude an Lego hat, der sollte sich das mal anschauen. Link zum Flickr-Account und zum Flickr-Album und zum Beitrag ist natürlich bei uns in den Shownotes mit drin.
Das große Lego-Schiff, was du dort gepostet hast auf Instagram, war das auch von der Ausstellung oder war das woanders?
Jetzt musst du mir ein paar Sekunden geben.
Du hattest auf dem Poughkeepsie Brick Instagram-Account hattest du
Das Arktis-Schiff.
Das Arktis-Schiff mit dem Hubschrauber auf der Rückseite.
Genau. Das ist aber nur so, was ist das, 30 Zentimeter lang?
Naja,
trotzdem. 40? Ja, doch, also ja, ist nicht, es ist groß, ja, doch.
Ja, größer. Verhältnismäßig, ne, sage ich jetzt mal. Das
ich setze es halt in Relation, es hatte so ein Piratenschiff, das wirklich fünfmal so groß war. Also ein Riesending.
Das liegt vor allem daran, dass dieses Arktis-Schiff aus der Lego City-Baureihe ist und diese City-Modelle sind ja immer ein bisschen kompakter. Also das, was ganz früher so unser Standard-Lego war, das glaube ich, ist dieses Arktis-Schiff. Und diese Piratenschiffe, die sind ja schon mächtig, ne?
Also das war das erste Bild vom Event, genau. Mhm. Da hat es begonnen, okay, mit diesem Lego Arktis-Schiff.
Ja.
Und eben auch ganz spannend, wie lange die Leute da teilweise, 2-3 Jahre. Es gab auch jemanden von der Lego-Ausstellung in Berlin, dessen Name mir jetzt nicht mehr einfällt, die haben da auch ausgestellt, also dieses Spacige mit dem, was für, so Hochhäuser und alles Mögliche man sieht im Flickr-Album drin, das kommt aus Berlin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die haben da sich auch präsentiert und natürlich Werbung gemacht für ihre Ausstellung, die anfangs September stattfinden wird. Und okay, die ist dann ein Ticken größer, ja.
Da kann man von ausgehen.
Genau, doch. Also werden wir sicherlich dann auch, wenn es soweit ist, darüber berichten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir von Lego weg. Oder hast du noch was gerade aktuelles Lego?
Nee, dann gehen wir von Lego zu Playmobil. Ach nee, das war was anderes, okay.
Playmobil, nee, das macht mein... Das machen andere, genau. Ich durfte ja zu Beginn der Woche am SBB Somme Event teilnehmen. Der fleißige Hörer von der News-Kategorie mag sich sicherlich erinnern. Die Geschichte mit dem CEO von der SBB, wo wir mit ihm Zug fahren durften.
Dem Schweizer Bahnchef, genau.
Genau, Andreas Meyer, der hat sich viel, viel Zeit für uns genommen. Zuerst gab es in Bern einen kleinen Einblick. Da haben sie ein bisschen erklärt, was der Swiss Pass jetzt genau ist und was vor allem in den ersten Kommunikationsversuchen vielleicht nicht ganz so optimal, durchgesickert ist und oder auch von den ein oder anderen Medien nicht ganz richtig aufgenommen wurde. Einfach eine Vereinfachung, alle Schweizer ÖV-Betriebe, also öffentlichen Verkehrsbetriebe, das heißt Bahn, Schiff, Tram, Bus und alles Mögliche, bekommen ja eine einheitliche Karte. Aktuell jetzt erstmal rein die SBB, also vom größten Unternehmen, und nach kommen da weitere Unternehmen mit dazu. Hat man nachher das ganze Abo und die ganzen Unterabos und solche Geschichten nachher auf einer Karte. Und später, das freute mich natürlich extrem, kommt das Ganze dann auch auf Smartphone.
Okay.
Aber für uns Schweizer darf es nicht immer allzu große Schritte haben nach vorne. Das muss langsam und behutsam gehen. Deshalb hat man hier den Weg gewählt, das Ganze zuerst über eine Karte zu machen.
Okay, klingt gut.
Darauf gehe ich vielleicht ein anderes Mal ein bisschen genauer ein, wenn es den einen oder anderen interessiert. Ist auch technisch sehr interessant. Also auch Skipässe und all das Mögliche von Bahnen und so weiter kann man da drauflegen. Und ja, kommt noch sehr witziges Zeugs mit dazu. Und nachher auf dem Weg Richtung Zürich waren wir mit dem Zug unterwegs und konnten da noch einige Fragen eben zum Thema Sicherheit und allem Möglichen stellen. Und dann durften wir in Zürich eine Premiere auf dem Hausdach vom Hauptbahnhof ein Apro einnehmen. Da haben sie extra für uns eine kleine Bühne aufgebaut und durften da VIP-mäßig, weil das gibt es nicht so oft bis fast gar nicht, dass man da oben ein Apro einnehmen darf.
Okay.
Und das war wirklich richtig toll.
Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Gibt es auch in der Schweiz eine Gewerkschaft, also eine Gewerkschaft der Lokführer oder des Bahnpersonals?
Ganz witzig, ja. Als wir mit dem Apro durch waren und runtergingen, stand da gerade der Vorsitzende vom Schweizer Lokführerverband, ja.
Okay.
Die gibt's.
Okay. Und gibt es da auch solche ausufernden Streiks und so weiter? Oder ist es eher seltener der Fall?
Eher sehr selten der Fall. Okay. Ja, ich habe irgendwo jetzt die Tage mal was gelesen, wann es das letzte Mal war, dass es so, also dass es Einfluss auf die Pünktlichkeit vom Zug hatte. Aber das sagt, hat auch der Andreas Mayer gesagt, das ist das oberste Gut, die Pünktlichkeit vom Zug, das Wichtigste, was sie haben. Und wenn sie damit spielen, wird das Ganze extrem gefährlich, weil das ist das, was man mit dem Zug verbindet. Er ist pünktlich. Vielleicht kostet es an meinen oder anderen Ecken ein bisschen mehr als mit dem Auto, aber Pünktlichkeit ist das Wichtigste.
Ja, das ist...
Und mit dem darf man nicht spielen.
Da hat er recht. Okay, gut. Die Deutsche Bahn spielt halt immer mit der Pünktlichkeit und das nicht im positiven Sinne.
Leider nicht, ja. Er hat auch vor kurzem irgendwas über Facebook gepostet. So in der Schweizer SBB-App sieht man direkt, also kann man Züge raussuchen und dann sieht man direkt, welche Züge mehr belegt sind und so weiter. Und man sieht auch, wenn irgendwer welche Züge Verspätung haben. Da steht dann auch immer gleich rot drin, wie viele Minuten, dass sie Verspätung haben. Und unten dran ist so klein, quasi im Kleingedruckten steht dann, woran der Grund liegt. Und vielfach, wenn man die Hauptstrecke zwischen Bern und Zürich nimmt, da kommen Anschlusszüge aus Deutschland, also von Basel her, und da wird es vielfach einfach so, dass man da in ein, zwei Minuten Verspätung, ja, müssen wir den Scheiß von euch Deutschen ausbaden. Also Entschuldigung, von der Bahn.
Ich war ja früher öfter mal in der Schweiz beruflich tätig, ist schon etwas länger her, und ich bin dort oft mit der Bahn gefahren, und das ist jetzt keine Übertreibung, aber nach der Einfahrtszeit und der Abfahrtszeit, da kannst du dir deine Uhr nachstellen. Das ist extrem pünktlich, und für deutsche Verhältnisse ist das ja galaktisch, was da bei euch abgeht. Ja, und da war auch gerade dieser Schnittpunkt halt, die deutschen Züge kamen an und die Anschlusszüge aus Deutschland kamen an, und da war der Schaffner, der da am Bahnsteig stand, also der Schweizer Schaffner, der hat geschimpft, der war richtig temperamentvoll, also das kannte ich gar nicht von dem Schweizer Völkchen. Ja. Es kommt ja der ganze Mist aus Deutschland und bringt uns den ganzen Fahrplan hier durcheinander. Der war richtig am Schimpfen. Der fuchtelte da mit seiner Schaffnerkelle rum. Es war wirklich herzallerliebst, ja. Und dabei waren es nur 3 Minuten. Also 3 Minuten Verspätung, das ist in Deutschland schon der Regelfall. Und also 3 Minuten waren für den, als ob die Welt untergeht, als ob morgen das jüngste Gericht passieren wird. Ja.
Ich möchte jetzt keine Halbwahrheiten erzählen, aber ich glaube, 3 oder 5 Minuten ist bei uns, ab da beginnt schon Verspätung. Mhm. Und bei euch in Deutschland ist die Zeit ja ein bisschen höher angesiedelt. Ab dann, wenn ihr von Verspätung sprecht. Also wir sprechen schon sehr schnell von Verspätung.
3 Minuten ist für uns gerade auf Fernverbindungen gar nichts. Das ist normal, davon reden wir nicht über Verspätung. Ja, natürlich eben. Bei Regionalbahnen sind 3 Minuten, finde ich, auch schon ein bisschen viel, aber okay.
Du hast ja mitbekommen, ich habe es in unserem internen Chat geschrieben letzte Woche. Ich habe versprochen, ich werde die Deutsche Bahn via Twitter auf unsere letzte Kapitelmarke ansprechen mit der Verspätung. Mhm. Oder nee, stimmt nicht, mit dem, dass wir das Ganze auch mal in Deutschland abhalten könnten, quasi mit dem Herrn, wie heißt er schon wieder?
Der Bahnchef Grube, ja.
Genau, mit dem Herrn Grube ein bisschen Zug fahren und uns erklären lassen, was und wie und wo. Und laut Twitter, als sie es dann geschnallt haben, ging es ja dann darum, dass wir uns über das normale Pressestelle melden dürfen. Das sollte ja da kein Problem sein, laut ihnen. Bis heute stand, was haben wir, 20. Mai, warte ich noch auf Antwort.
Ja, hast du was anderes erwartet?
Du, Twitter, auf Twitter haben sie gesagt, das geht.
Ja, gehen tut viel, ne?
Und Twitter, glaube ich. Und den mal schauen. Ist ja natürlich eine größere Anfrage gewesen, also von dem her habe ich auch kein Problem, wenn erst in 2 Wochen eine Antwort kommt, aber ich bin gespannt, ob überhaupt eine kommt. Weil ich habe auch den Andreas Mayer, oder besser gesagt den Herrn Ginzing von der Pressestelle gefragt, und er hat gesagt, in der Schweiz haben sie pro Jahr 10.000 Anfragen auf die Pressestelle, und die Schweiz ist ja ein bisschen kleiner als hier bei euch in Deutschland.
Aber geringfügig.
Ja, die 2, 3 Nasen. Doch. Also mal schauen. Wir halten die Hörer natürlich auf dem Laufenden.
Okay, gut. Und da ich ja die Aufgabe hatte, den Twitter-Kanal zu observieren, gibt es jetzt gerade eine Interaktion mit einer Hörerin, Die hat ein Marge Simpson Lego-Bildchen gepostet. Das sieht mir aber ganz nach einer Custom Marge Simpson aus, weil das Unterteil ist, glaube ich, nicht serienmäßig.
Also nee, zumindest das Oberteil ist auch nicht serienmäßig. Sie hat nicht ein Kurzarm-Ding an.
Ja.
Und auch der Rock stimmt nicht. Ich muss jetzt aufstehen, ich habe sie da hinten im Gestell stehen, aber irgendwas stimmt da nicht ganz.
Also die ist etwas modifiziert, sagen wir es mal so.
Was ja nicht schlecht ist, nein, aber nein, auf jeden Fall.
Ist mir nur aufgefallen. Also der sieht gerade aus, als ob sie zum Holland-Fußballspiel will. Also ein bisschen Oranje, ja.
Okay. Auf jeden Fall, besten Dank.
Ja, oder sie hat jetzt einen neuen Job bei der Müllabfuhr. Ja, kann auch sein. So sieht das
aus. Das kann auch sein. Ja. Okay. Link zu ihrem Tweet werden wir natürlich in die Shownotes hängen.
Ah ja, gut.
Schon passiert.
Gut, gut.
Und wenn du noch 2 Sekunden überbrückst?
2 Sekunden, 1, 2, vorbei, also mach weiter.
Genau, im Original hat sie eine grüne Schürze, gelbe Hose und grünes Oberteil mit Ausschnitt und einer Perlenkette.
Ja, also das, wie man sie auch in einer Zeichentrickserie kennt.
Genau, ja, den Link habe ich auch kurz reingemacht, so. Aber auf jeden Fall witzig. Dankeschön, liebe Kathi. Dann würde ich sagen, wenn wir schon beim Transportwesen sind, wir haben es ja immer wieder mal das Thema Uber und Deutschland vor allem. Da gibt es ja das eine oder andere Problem. Und die machen jetzt einen Neustart. Also UberX hat neu gestartet mit ein bisschen Anpassungen, so dass es eigentlich auch für die deutsche Gesetzgebung passen dürfte.
Die Betonung lag auf eigentlich.
Das ist dann immer Auslegung, wie stark die Taxilobby ist und was sie sonst noch finden, genau. Aber auf jeden Fall Hamburg und München startet UberX wieder und Berlin soll bald folgen. Mhm. Link dazu, einen ausführlichen Beitrag bei T3N, haben wir natürlich auch bei uns in den Shownotes. Da könnt ihr euch genauer nachlesen. Tobi, du hast uns ein Thema mitgebracht.
Naja, das ist ein Thema, was ich irgendwo recycelt habe. Das hatten wir in den letzten Sendungen schon, glaube ich, 2-mal erwähnt. Das ging um High-Resolution-Wallpaper. Mhm. Und ja, jetzt hatte ich endlich Zeit, mich da ein bisschen durchzuarbeiten durch diese doch große Anzahl an hochauflösenden Bildern, Wallpaper. Also ich benutze sie zum Modifizieren meines Desktop-Hintergrundbildes. Und unsplash.com, das ist nochmal eine Empfehlung von meiner Seite. Nachdem ich das jetzt verifiziert habe und die Tipps von Martin nochmal intensiv durchgearbeitet habe, ja.
Also stimmst mir zu.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Und das war ja eben auch die Plattform, wo man die Bilder rausnehmen kann. Wenn man sie verlinkt, darf man die auch auf eigenen Projekten verwenden. Das ist ja an Unsplash auch noch sehr interessant. Also eben nicht nur für einen Desktop, sondern auch, wenn man einen Blog oder sowas hat, gibt es auch sehr themenverwandte Bilder.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch eine extrem komplexe Seite und was mir gut gefällt, die ist sehr performant. Also bei vielen Seiten, die sehr bildlastig sind, die wirklich auch sehr große Datenmengen dort hinterliegen haben, da ist es ja so, wenn man, je länger man scrollt, je langsamer wird die Seite. Mhm. Aber die Performance der Seite ist durchweg hervorragend. Also das habe ich bei mir festgestellt und das in meiner schwachen Internetleitung.
Ja, der Vorteil ist ja, dass man nicht das volle Bild sieht. Also wenn man den Download machen will, dann muss man zuerst das volle Bild nachher im Hintergrund noch aufrufen.
Ja, ist klar.
Und die cachen sehr stark. Also wenn man runterscrollt, man lädt nur die Bilder, welche gerade sichtbar sind. Die anderen werden nach und nach weitergeladen.
Ja, ist schon klar. Aber trotzdem haben sie es sehr gut umgesetzt.
Eben, ja, das ist wirklich toll gemacht.
Es gibt da andere Seiten, die das weniger gut im Griff haben, sagen wir es mal so.
Definitiv, ja. Was ich mir hier noch wünschen würde, ist, jetzt haben sie, sehe ich gerade, eine bessere Suchleiste. Doch, dann haben sie es jetzt gemacht. Wunderbar.
Oh, es gab gerade Feedback. Wieder über Twitter. Das ist die neue Minifiguren-Serie der Simpsons. Ja, das stimmt. Die haben wir wohl noch nicht so im Kopf. Da sind zum Beispiel jetzt auch die ganzen anderen neuen Figuren drin, die bei der ersten Serie noch nicht dabei waren. Zum Beispiel, ich glaube, die
Zwillinge,
die Kumpels von Homer, also der der farbige und also die aus dem Atomkraftwerk, die Arbeitskollegen sind das da, glaube ich. Ich glaube, Karl heißt der eine.
Arbeit und Saufkumpan.
Richtig, genau. Und ich glaube auch der Barkeeper ist dabei, der Mo. Der war, glaube ich, bei der ersten Serie auch nicht dabei. Und das ist jetzt quasi diese erweiterte Minifiguren-Serie. Und ich glaube, bei dieser Minifiguren-Serie, oder was heißt nicht, ich glaube, sondern es ist so, da hat die Marge Simpson eine etwas andere Kleidung an. Und um das ein bisschen zur ersten Serie abzuheben.
Na gut. Stimmt, der Ars ist mit dabei und der schrullige andere Alte, ich weiß den Namen nicht mehr, aus dem Altersheim, der mit dem Maulwurfsgläser. Ah ja. Okay. Und Homer hat zum Beispiel auch einen Anzug an. Und der Bart hat irgendwie einen violetten Cape an, also so ein violette, irgendwas über den Kopf gestülpt und einen Umhang.
Ja, das gab ja diese zweite Rolle von Bart, die er immer gespielt hat. Das war nicht der Batman, sondern der Bartman.
Genau, Bartman,
und ja. Und da verkörpert er jetzt in der zweiten Serie den Bartman, genau.
Und das Hundi ist auch mit dabei. Und
noch ein Bild, der Milhouse hat jetzt auch eine andere Kleidung an.
Hat auch ein Cape, er ist ja der zweite neben Bart, Batman, Bartman.
Genau.
Doch, spannend. Ja, doch, das ist die neue Serie, die sich nennt Simpsons, warte mal kurz, Serie 2 einfach. Lego Minifigur, The Simpsons Serie 2.
Ich habe noch nicht mal die erste Serie voll, mein Gott.
Ich habe mir, das war auch eines der letzten Instagram-Bilder auf dem Poughkeepsie Brick-Account, am Lego-Event, da an der Steinchenwelt, habe ich mir den Dings geleistet, den Abe. Das war die letzte mir noch fehlende Figur.
Abe Simpson ist doch der Vater von Homer Simpson, ne? Richtig.
Genau. Der Grandpa. Mhm. Genau, den hatte ich nicht und auch nur total überteuert. Also ich zahle keine 16 Franken für eine einzelne Figur. immer wieder gesehen, online, auf diversen Plattformen, eBay, Ricardo und so weiter. Und da konnte ich sie jetzt für 3 oder 4 Franken kaufen. Da musste ich zuschlagen. Jetzt habe ich sie endlich komplett.
Ja, auch jetzt ist das dritte Bild auch perfekt. Die Hörerin schickt gerade einen Tweet mit Bartman als, sieht gut aus.
Genau, jetzt sehe ich den Milhouse auch und jetzt den Bart. Cool. Ah, dann sammelt sie auch.
Das dann sieht ganz danach aus, ja.
Muss ich sie dann anfragen zum Tauschen, wenn ich wieder Doppelte habe.
Genau.
Doch, würde sagen, gehen wir zum nächsten Thema über. Schwachstellen, es ist wieder mal was Neues aufgetaucht in Sachen Router. Und da sind so durchs Band weg so ziemlich viele, wenn nicht fast alle Hersteller von Routern betroffen. Von TP-Link über Netgear, D-Link etc., Zeixel, Trendnet und so weiter. Die Liste ist nicht kurz, oder besser gesagt, ist lang. Und das ist eine Net-USB-Schnittstelle, die betroffen ist. Je nach Hersteller heißt das auch Print-Sharing oder USB-SharePort oder Ready-Share. Und es sollte man im Auge behalten, weil es gibt zumindest nach meinem Wissen noch von keinem Hersteller eine Lösung oder wie sagt man dem?
Ein Update oder ein
Firmware-Bugfix,
wie man es auch nennen mag, ja.
Genau. Und da möchte ich die Firma D-Link unter anderem hervorheben. Die haben eine extra Seite, dlink.de/Sicherheit oder more.dlink.de/Sicherheit, so rum geht's, genau. Und da sieht man immer, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder wenn Fehler da sind, kann man da direkt nachlesen.
Okay.
Das ist sehr vorbildlich, wie ich finde. Habe ich bis jetzt bei keinem anderen Hersteller gefunden.
Na, ich denke, bei AVM wird es das auch geben.
Da könnte man, stimmt, die habe ich nicht auf dem Schirm.
Okay, aber das ist ja auch immer so meine Referenz, die im Bereich Router und oder Router. Und ich denke, die werden auch als erstes ein Update mit auf den Markt schmeißen. Also ich denke, da werden die ganz schnell sein.
Drückt mir auf jeden Fall die Daumen und an euch alle, die da draußen sind und irgendwelche Router haben, die betroffen sind. Wie gesagt, Link dazu bei uns in den Shownotes. Haltet die Augen offen und geht immer wieder mal auf die Suche nach einem Update. Weil, ja, schnell installieren, sonst könnte es Probleme geben, weil der Einbrecher, also nenne ich es mal Einbrecher, kann damit euer kompletter Router übernehmen und ja, das wäre nicht so lustig, denke ich doch. Tobi, Cloud, wann warst du das letzte Mal auf Cloud? bis auf vorige Vorbesprechung.
Wie gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ich wollte gerade sagen, vor 5 Minuten, aber nein, davor ist es schon ein paar Wochen her. Ich habe das irgendwie so ein bisschen aus dem Auge verloren. Und irgendwo ist mir mein Cloud-Score auch im Moment ziemlich egal.
Ja gut, egal. War mir auch schon länger mal immer wieder, aber dennoch, zwischendurch gehen wir mal drauf. Vor allem, weil Cloud immer wieder mal die Verbindung zu gewissen Netzwerken verliert, sei das Instagram oder Facebook oder was auch immer, darf man ja erneuern, sonst stürzt dieser sogenannte Cloud-Score ab. Und da gibt es seit neuestem die Möglichkeit, ein Passwort zu setzen, weil bis jetzt war es ja so, dass man sich jeweils via Twitter oder Facebook, glaube ich, Tobi?
Twitter, Facebook, ich glaube sogar Google Plus, das weiß ich aber nicht ganz genau.
Ja, anmelden konnte. Also der Anmeldevorgang ging über einen Zweitanbieter oder eben eine Zweitdienstleistung, eben Twitter oder Facebook, Google Plus, wie du gesagt hast. Und da kann man jetzt neu selber ein Passwort setzen. Und das ist schon ein paar Wochen her, habe ich aber die letzten Wochen vergessen mit reinnehmen. Möchte ich in Anführungs- und Schlusszeichen davor warnen, das zu tun. Weil das Passwort, was man da setzen darf, ich weiß die Anzahl der Zeichen nicht mehr, ist relativ knapp. Und man darf auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder zumindest vor eben 2-3 Wochen war es noch so, keine
Sonderzeichen.
Dankeschön. Sonderzeichen setzen.
Okay, das ist natürlich grob fahrlässig. Wenn ich noch nicht mal Sonderzeichen vergeben darf, dann sollte man eigentlich die Finger davon lassen.
Genau, eben deshalb, ich nehme ja immer One Password, mittlerweile 50-Stellen-Passwort, das ist das Maximum, was da geht. Das hatten sie mir mehrfach abgelehnt, auch mit Umstellung und allem Möglichen. Das war mir dann zu dumm. Ich gehe da weiterhin über einen anderen Weg rein.
Genau.
Doch, aber auf jeden Fall achtet euch drauf, auf solche Dinge. Uhrenverbot an der Uni Bern.
Ja.
Für uns klar, dass das irgendwann kommen würde, Tobi, oder?
Ist ja eigentlich eine logische Geschichte, dass das dementsprechend passieren wird. Jetzt wo die Smartwatches und ich denke jetzt auch speziell durch die Apple Watch, ich glaube, das war jetzt so der Auslöser, wo man sagen kann, jetzt reicht es der Uni Bern und die verbieten quasi grundsätzlich bei Prüfungen Uhren, egal ob sie jetzt analog, digital sind, grundsätzlich keine Uhren bei Prüfungssituationen.
Genau, verstehe ich natürlich auch die ganzen Professoren und die Leute, die die Prüfungen abnehmen, weil mit jedem zu kontrollieren, ob das jetzt eine analoge oder doch eine digitale Uhr ist, das ist ja Schwachsinn vor einer Prüfung. Deshalb denke ich, ist das ein logischer Schritt und werden da auch andere Unis und oder Schulen folgen in nächster Zeit.
Ja, finde ich ein nachvollziehbarer Schritt, warum auch nicht. Das war bei uns, wo diese ganzen Mini-Taschenrechner-Uhren von Casio und wie sie alle hießen, ganz modern waren, bei uns in der Schule auch so, dass man halt während der Mathematikprüfungen oder Mathematikarbeiten keine Uhren tragen durfte. Ja.
Magst du dich noch an das Modell erinnern, was man auch mit dem man auch Fernsehgeräte und Ähnliches steuern konnte?
Ja, natürlich.
Konnten wir den Lehrer noch ärgern? Das war lustig.
Es war da ganz interessant, wo man quasi so einer der ersten war, die diese Uhr hatte und wo das Ding noch keiner kannte. Schwupps, war der Fernseher aus. Und immer wieder, wenn er eingeschaltet hatte, schwupps, 2 Sekunden danach hat man es wieder ausgeschaltet.
Ich mag mich da meinen lieben Herr Lehrer, ich nenne jetzt keine Namen erinnern, der war sonst schon nicht ganz so
auf der Höhe der Zeit.
Nicht so warm mit dem Ein- und Ausschaltknopf und dem Wählen vom richtigen, damals nicht HDMI, SCSI, was war das? Nicht SCSI.
SCART gibt es ja heute.
SCART, genau. Anschluss, das war jedes Mal schon eine Hürde. Und dann haben wir noch eben immer wieder mal ausgeschaltet und so. Das war fies, aber lustig. Also eben, ich denke, da werden nächstens andere Schulen und oder auch Unis folgen, die das so dann handhaben werden.
Gut, absolut nachvollziehbar.
Genau. Gehen wir über in die Microsoft-Ecke und heute, seit längerem wieder mal, springt der Tobi nicht davon.
Ja gut, ich habe jetzt dieses Thema in die Microsoft-Ecke reingepflanzt, aber das hätte genauso gut auch in die nicht vorhandene
hätten wir eine
Linux-Ecke gepasst oder was weiß ich. Also das ist jetzt nur Zufall, weil halt auch das Betriebssystem auf dem Rechner, den ich jetzt nur kurz vorstellen möchte, funktionieren würde. Normalerweise spreche ich ja nicht über Hardware, die ich noch nicht in der Hand gehabt habe, aber das Ding ist so neu und innovativ, das muss ich jetzt einfach mal erwähnen, gefällt mir persönlich extrem gut. Und warum er mir so gut gefällt, das sind so eine ganze Menge Faktoren, die da irgendwie zusammenspielen. Fangen wir erstmal mit der Firma an. Das ist eine Firma, die zur Konzerngruppe Asus gehört. Ich wollte schon immer mal das Wort Konzerngruppe unterbringen. Heute habe ich die Möglichkeit. Wunderbar.
Nicht schlecht.
Kommt von der Firma ASRock oder ASRock, wie man es aussprechen mag. Und nennt sich B-Box. Und das Besondere an der B-Box ist, dass es ein extrem kompaktes System ist. Um die Abmaße kurz vorzutragen, 119 mal 110 mal 46 Millimeter. Also extrem kompakt. Das Ganze ist passiv gekühlt. Also es befindet sich kein drehendes Teil in dem Rechner. Und setzt auf den neuen Braswell-Chipsatz von Intel. Hat einen Celeron-Prozessor drin mit 2 GHz, hat 2 HDMI-Schnittstellen, die 4K-Support bieten, leider nur bis 30 Hertz. Also 4K mit 30 Hertz ist jetzt nicht so optimal, finde ich, sollte man schon in der heutigen Zeit mit 60 Hertz betreiben können. Das ist meine persönliche Meinung. Also für den richtigen 4K-Einsatz würde ich das Gerät jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich denke, wir schreiben nur 4K hin, weil es grundsätzlich möglich ist, aber ist nicht unbedingt empfehlenswert, nach meiner Meinung. Mhm. Die Besonderheit ist, der hat auf der Vorderseite halt noch eine USB-Schnittstelle, also eine konventionelle USB 3.0-Schnittstelle und daneben sitzt eine USB-C-Schnittstelle. Und die USB-C-Schnittstelle ist einfach dazu da, um normale Geräte anzuschließen, wie zum Beispiel Festplatten, USB-Sticks, wenn man die schon als USB-C-Version vorliegen hat. Aber das Ding gibt auch Strom aus. Also man kann das Gerät auch zum Laden von herkömmlichen Smartphones, MacBooks, zum Beispiel
Nokia
MacBooks
N1.
Oder das neue Pixel von das neue Chromebook, das Pixel 2 hat ja auch schon USB-C. Und da habe ich mir vorhin so ein kleines Gedankenspiel ist mir so durch den Kopf gegangen. Angenommen, ich hätte jetzt ein MacBook und ich bräuchte ein zweites Netzteil. Das Netzteil kostet, glaube ich, von Apple so die übliche Strafgebühr von 69 Euro. Und mit diesem Netzteil kann ich ja dann quasi nur dieses aktuelle MacBook aufladen oder eventuell auch noch ein anderes USB-C-Gerät, was damit kommt, also was USB-C hat. Aber es ist wirklich halt nur ein dummes Netzteil. Und jetzt kommt das Tolle, dieses kleine Mini-PC-Gerätchen von der Firma ASRock kostet 145 Euro. Allerdings,
startet bei dem Preis,
ja? Ja, allerdings ist das ein Barbone-System und da muss man dazu sagen, klassischerweise sind diese Barbone-Systeme ohne Datenträger und ohne Arbeitsspeicher. Also man müsste im minimalsten Falle noch ein 4 GB S0-DIMM oder SO-DIMM reinstecken und noch eine SSD oder notfalls noch einen konventionellen Datenträger in dem Fall. Das muss man dazu sagen. Aber wenn ich jetzt diese 69 Euro Strafgebühr abziehe von dem Gerät und habe quasi noch in der fast gleichen Größe einen vollwertigen Rechner, der auch gleichzeitig noch mal ein MacBook aufladen kann, ist das doch schon eine tolle Alternative. Und das Ding gibt es in 3 Geschmacksrichtungen, farblich gesehen. Es gibt es in Schwarz, in Weiß und in Gold. Und das war so mein Hardware-Highlight der letzten Woche. Also ich bin da sehr begeistert.
Mhm. Und weißt du, dass das passiert, wenn ich es richtig sehe, auf dem Intel NUC, würde ich behaupten, oder? Weil der NUC ist noch knapp kleiner, der ist 11x11x3,45 und gibt da mehrere so kleine Systeme, die auf dem NUC basieren?
Naja, auf diesem Braswell, auf der Braswell-Geschichte, ob das jetzt...
Das ist der Prozessor, genau.
Ob NUC ist ja der hauseigene Intel-Name, so viel wie ich weiß. Ne?
Also NUC ist einfach das, von Intel, die Vorzeigeding, so könnt ihr es machen. Ja. Und das kann man ja übernehmen als
Referenzdesign.
Hersteller, als Referenzdesign, genau, und kann da seine eigenen Geschichten bauen. Das sieht wirklich, hat auch den Einschaltknopf gleich in Ort und die Ports, also es könnte ja auf dem basieren. Mhm. Und das sind ja coole Dinger, von denen habe ich ein paar rumstehen und ich liebe die Dinger als Media Center und verschiedene andere Aufgaben.
Ja, vor allen Dingen, es macht keinen Krach, es ist halbwegs performant. Also ich sage mal, für die normalen Office-Anwendungen ist das Ding vollkommen ausreichend. Ein bisschen Internet-Surfen, genau, ja. Ein bisschen Textverarbeitung, ein bisschen E-Mail, ist das ein vollkommen ausreichendes System. Und natürlich auch stromsparend, ohne Ende. Ne?
Genau, das ist ja auch einer der großen Vorteile. Und es ist für mich eben, egal ob es jetzt Nuke oder was du hier vorgestellt hast, die Beebox eine richtige Alternative für die Windows-Welt oder auch eben Linux-Welt, anstatt, also von der Mac-Welt her gesehen, vom Mac Mini. Was ja da so das schöne Teil ist.
Oder zum Beispiel auch für Leute, die zum Beispiel hauptsächlich in der Mac-Welt unterwegs sind und da, sagen wir mal, ihre leistungsstarken Systeme haben und da ihre Arbeitsrechner haben und einfach nur mal in die Windows-Welt reinschauen wollen. Für die ist das eine tolle Alternative, sich einen günstigen Windows-PC dorthin zu stellen.
Und vor allem das Coole, und wenn ich es richtig sehe, jetzt auch bei der Beebox sollte das auch funktionieren, die kann man ja direkt hinten an die Monitore schrauben, hat jeweils Platterung, also Halterung, beim Nuke zumindest eine Halterung mit dran, wo man die direkt an die VESA, heißt das, glaube ich, oder?
VESA-Halterung, genau.
Genau, an die VESA-Halterung schrauben kann. So hat man nachher ein All-in-One, in Anführungszeichen, Device. Zumindest von optisch schaut es dann so aus, weil das Ganze hinter dem Rechner verschwindet.
Gut, notfalls nimmt man Panzertape und dann hält das auch.
Da kann man flexibel sein und alles Mögliche nehmen. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt. Genau, sehr interessantes Produkt, Tobi.
Ja, es ist preislich total interessant, finde ich.
Preislich, um gleich noch beim Thema zu bleiben oder auch beim Preis, wer ein Windows 8 und Windows 7, Lizenz-Key, Schlüssel, wie heißt das Ding? Ja, besitzt, kann ja kostenlos auf Windows 10 upgraden im ersten Jahr. Und wenn man XP hat, soll das, also es war immer in der Luft, wie teuer das sein könnte. Und ein russischer Leaker, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, hat verlauten lassen, dass das Ganze anscheinend $40 rum kosten soll, ein Upgrade. Finde ich anständig. Also einen guten Preis,
wenn man so bedenkt.
Ja. Was Windows sonst früher jeweils gekostet hat, wenn man upgraden wollte. Und dann kam ja vor kurzem noch raus, also von Seiten Microsoft wurde bestätigt, dass man, man kann ja, auch wenn man eine gehackte Version, Tobi?
Ja, sagen wir es doch mal, so wie es ist, eine Raubkopie einsetzt.
Das Wort habe ich gesucht, ja. Es war ja die News, als Windows 10 vorgestellt wurde, dass wenn man eine Raubkopie besitzt, dass man die quasi reinwaschen kann mit diesem kostenlosen Upgrade. Jetzt weiß man aber, dass das nicht ganz so der Fall ist. Also man kriegt so ein sogenanntes Wasserzeichen, eine Art Wasserzeichen auf dem Screen, wo man dann sieht, dass es nicht eine echte Version ist, wo man dann aber auch anscheinend im Nachhinein dann ein Angebot von Seiten Microsoft bekommt, das direkt auf dem Screen, wo man sich die Raubkopie sauber kaufen kann.
Ja, ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst.
Ja, finde ich durchaus legitim von Seiten Microsoft und bin gespannt, was da für einen Preis fällig wird. Was haben wir noch? Ein drittes Microsoft-Thema. Microsoft nimmt den Providern die Arbeit ab. Also zumindest haben sie das jetzt mit Windows 10 auch wieder angekündigt. Ich glaube, bei Windows 8.1 haben sie das schon mal angesprochen, dass sie die Updates selber ausfahren möchten. Also ähnlich wie es Apple macht. Update raus und alle bekommen es. Nicht irgendwie noch zum Provider und zurück und zum Provider und zurück und. Ein Jahr geht vorbei. Android lässt grüßen. Sondern sie wollen die Updates direkt selber an den Kunden weitergeben.
Ja, das ist doch auch eine gute Sache.
Definitiv. Ja, das ist ja das, was viele bei Android leiden dürfen deshalb. Und eben auch zumindest bei euch in Deutschland, glaube ich, O2 ist so ein Spezialist bei Windows-Devices, die das über Monate rauszögern können oder tun oder wollen.
Keine Ahnung. O2 ist jetzt sowieso in der letzten Zeit durch einige Probleme. Naja, okay, möchte ich mich jetzt nicht
detaillieren. Lassen wir es bei dem.
Lassen wir es lieber dabei.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich in die Android-Ecke über. Oder hast du noch was zu den Themen? Habe ich dich überrollt beim Beebox noch?
Nein, nicht. Es war alles gut so.
Perfekt. Dann würde ich sagen, das erste Thema, gerade heute Morgen kam ein Newsletter oder eine Pressemitteilung rein von Huawei. Das P8, über das wir schon mal gesprochen haben hier im Podcast, bekommt einen kleinen Bruder, das P8 Lite. was es schon ab 249 Schweizer Franken geben soll oder gibt, ab morgen, glaube ich, im Schweizer Handel. Wie es in Deutschland ausschaut, weiß ich leider nicht. Aber ich denke, dass das ihr auch gleich bekommen werdet.
Ja, normalerweise ist ja Deutschland immer vor der Schweiz dran. Also von daher kann es nicht...
Bei Apple, ja.
Auch bei anderen Produkten, meinst du nicht auch?
Ja. Ja, also bei anderen Herstellern sind wir meistens zeitgleich.
Okay, gut.
Ja, also vor allem Apple, Schweiz ist halt klein.
Ja, deswegen dürfte es doch viel schneller gehen. Ich meine, normalerweise fängt man doch beim kleinsten Land an. Ne? Da sagt immer so, die paar Dinger, die ihr da braucht, die haben wir quasi so von der Ladekante, können wir die runterschmeißen, aber gut.
Das Problem ist halt, die Schweiz ist zwar klein, aber viel mehrsprachig und da kommt einiges auf Apple zu.
Ja gut, ihr habt ja Französisch, Italienisch, Deutsch, ne? Das ist ja okay.
Genau, da macht das Ganze jeweils ein bisschen schwieriger und deshalb auch, also obwohl wir sehr eine hohe Apple-Dichte haben und sehr viele Leute die Geräte kaufen, auch nach wie vor, auch wenn es viel, viel günstigere Angebote geben täte, sind wir bei Apple-Devices immer erst im zweiten oder vielfach erst im zweiten Rutsch mit dabei. Mhm. Außer iPhone, da waren wir letztes Jahr, glaube ich, gleichzeitig. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, das Tolle an diesem Device ist, es kommt mit Dual-SIM. Und das hat ja das Große nicht bis zu uns nach Europa geschafft, nur in der asiatischen Version.
Ja, großes Lob. Dual-SIM ist eine tolle Sache. Und ich wünschte mir, dieses Feature hätten mehrere Hersteller im Angebot.
Genau, bei Lumia-Devices hatten wir im Vorgespräch einige Modelle, die das auch haben. Das Spezielle hier am Huawei-Device, also am P8 und P8 Lite, ist ja, dass man die einzelnen Dienste, wie jetzt SMS und Telefonie und Internet, auf eine einzelne SIM-Karte abwälzen kann. Also kann sagen, wie hast du es schön gesagt, Tobi?
Ja gut, wenn man jetzt zum Beispiel einen extrem günstigen Telefonievertrag hat mit Flatrate in alle Netze, aber dann ein schlechtes Datenvolumen hat, dann kann man das aufsplitten. Man kann halt eine Karte nehmen für den Internet-Traffic, also für die Datengeschichte, und die andere Karte nimmt man halt fürs Telefonieren. Und das ist ein gutes Feature, finde ich.
Das haben Sie toll umgesetzt. Dann haben wir noch ein Thema, was war das? Genau, der Ducky X auf Twitter, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal in Kommentaren, glaube ich, gerade auch heute wieder. Stimmt, ja, war ja FedEx. Der hat für einen Gadget-Blase-Blog das Samsung Galaxy S6 ein bisschen genauer auseinandergenommen und ein Review dazu geschrieben. Und da ist mir eine Tastatur aufgefallen, die er drauf hat. Die hat mich neugierig gemacht. Flexi. Also für alle, die Android-Devices haben, sollten sich diese Tastatur, wenn sie denn Alternative haben möchten, mal genauer anschauen. Die hat ein paar sehr innovative Wischgesten mit drin. Muss man sich daran gewöhnen, aber ist noch witzig. Mhm. Und vor allem kann es Zeit ersparen. Und es gibt auch eine iOS-Version davon. Und witzigerweise ist die iOS-Version günstiger zu kaufen als die Android, also die im Play Store.
Ist ja mal was ganz Neues.
Ja, da war ich auch verwundert. Gerade die Hälfte des, also 2 Franken und 1 Franken Euro und Euro ähnliche Lage, die das Ganze kostet. Dann würde ich sagen, gehen wir über in die Apple-Ecke, Tobi.
Ja, da gibst du jetzt ein Thema, was ich gar nicht mitgebracht habe. Das hast du doch ganz groß darüber geschrieben.
Ich habe jetzt gerade kurz ein bisschen umgeschwungen, da ich ein bisschen viel gesprochen habe. Darfst du jetzt mit dem neuen MacBook kurz reinkommen?
Ach, das darf ich jetzt machen. Gut, ja. Ja, gut, das ist ein ganz kleines Thema. Apple hat heute quasi so ein mehr oder weniger kleines Silent Update vorgenommen. Das 15 Zoll MacBook wurde abgedatet. Vom Design her hat sich gar nichts verändert. Also vom Erscheinungsbild ist alles so geblieben, dass nur die neuen Funktionen, die jetzt auch schon im 13er Einzug hielten, sind jetzt auch ins 15er gekommen. Das Force Touch Trackpad, etwas mehr Geschwindigkeit abgedatet auf die aktuellen Geschwindigkeitsindikatoren sozusagen. Also nichts Großartiges, was man jetzt ausgiebig erwähnen müsste. Und dann gab es einen neuen reduzierten iMac 27 Zoll 5K mit einer etwas abgespeckteren Ausstattung, etwas schlechteren CPU, einer konventionellen Festplatte, einer drehenden Festplatte und das normale 5K-Display, Anführungsstrichen normale 5K-Display für einen etwas günstigeren Preis. Aber nach meiner Meinung ist dieser Rechner in dieser Konstellation nicht unbedingt sinnvoll. Also wenn ich mir schon ein so leistungshungriges Display kaufe, was so viel Power braucht, um betrieben zu werden, dann kann ich da nicht mit so einer in Anführungsstrichen schwachbrüstigen Ausstattung rangehen. Also die Hardware-Konstellation ist nach meiner Meinung nicht harmonisch genug. So würde ich mir den Rechner jetzt nicht hinstellen. Das ist so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch. Ich weiß nicht, das Ding macht kein rundes Erscheinungsbild auf mich. Nein.
Also beim Prozessor ist ja relativ gering die Distanz, 3,3 und 3,5. Was vor allem auffällt, ist die Festplatte, Fusion Drive versus normale drehende Festplatte.
Ja, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also wenn ich mir heute so einen Rechner kaufe mit so einem Display und schon deutlich über 2000 Euro in die Hand nehmen will, dann hänge ich da nicht eine normal drehende Festplatte in den Rechner, weil das ist eindeutig der Flaschenhals. Und heute kauft man sich einfach keinen Rechner mehr ohne SSD. Das ist meine Meinung.
Ja, es sind 320, also zumindest in Frankenwährung, sind es 320 Franken Differenz.
Ja, da okay, muss man schon schauen. Es passt nicht. Ja. Der Rechner ist nicht harmonisch konfiguriert, sagen wir es mal so.
Ja, die HDD, das ist schon das, was mich am meisten stört. Mit dem anderen könnte ich wahrscheinlich leben, aber HDD, das ist das. Ich habe mein Mac Mini mit HDD gekauft, mit der Option, später auf SSD abzugraden. Das Geld hier ist für das Upgrade, oder zusammen ist besser gesagt, dann gibt es eine SSD rein. Da werde ich einen rechten Performance-Schub bekommen, denke ich doch.
Ja, also ein SSD in einen Rechner reinzubauen, wo vorher keine SSD drin war. Man denkt auf einmal, man hat einen komplett neuen Rechner, weil das ist so ein wahnsinniger Unterschied von der Geschwindigkeit und es macht auf jeden Fall Sinn, einen Rechner mit SSD zu nehmen.
Raten wir ja immer wieder davon, ja. Außer wenn halt unbedingt ein großen Mac sein muss und man das Ganze auch halt in der 5K-Version haben möchte und das Geld nicht da ist, ist natürlich die kleine Variante praktisch in dem Sinne, weil man dann die 320 Franken für die, AppleCare-Geschichte nutzen könnte.
Gut, aber AppleCare kannst du ja noch ein Jahr nach dem Kauf nachträglich abschließen.
Was glaubst du, wie lange? Ich müsste 3 Jahre im Nachhinein noch sparen, damit ich mir den Großen leisten könnte.
Nein, ich sag's nur, also man muss es nicht sofort kaufen, das wissen viele auch nicht. Ein Jahr nach dem Kauf kannst du AppleCare abschließen. Genau. Und ich glaube, bei dem Rechner würde AppleCare bei 299 oder 279 Euro liegen. So in dem Dreh müsste das liegen.
Siehst du, dann gibt es nachher noch eine Portion Pommes, also eine Schweizer.
Eine Schweizer
Portion. Gruß an Bob in der Stelle.
So sieht's aus. Aber wie gesagt, AppleCare lohnt sich auch gerade bei diesen iMac-Geräten, wo man wirklich selbst absolut nichts mehr ändern kann, außer jetzt den Arbeitsspeicher und wo du gar nichts mehr reparieren kannst. Da würde ich das auf jeden Fall machen, AppleCare-Geschichte abzuschließen.
Mac Mini genauso, würde ich sagen. Also,
bei dem aktuellen Mac Mini auf jeden Fall. Eigentlich bei fast allen Apple-Geräten.
Also ich würde nichts mehr ohne kaufen, weil ich habe einmal keine gekauft und da hatte ich dann Pech.
Es aber Murphy's Law. Es kommt immer aufs Gerät an, muss man dazu sagen, wie teuer das Gerät an sich ist.
Genau.
Bei dem aller kleinsten Mac Mini weiß ich nicht, ob das sich da lohnen würde unbedingt, aber muss man halt abwägen.
Muss man selber abwägen, Preis, Leistung und was man haben möchte, genau.
Ja. Und gerade wenn du dann kein AppleCare abschließt, dann geht er dir genau nach der Garantiezeit kaputt, ja, dann stehst du da.
Gut, meistens sind es ja kulant, wenn es genau kurz nach dem. Aber vielleicht gibt es ja da auch andere Lösungen. Mal schauen in einer der nächsten Folgen dann.
Ja, das kann alles passieren, ja.
Es ging die letzten 2 Wochen ein bisschen durchs Netz. Die Zeitung, oder besser gesagt, wer war das? Irgend so eine amerikanische Plattform ließ verlauten, dass Apple hinten dran sei beim HomeKit-Geschichte, dass das nicht auf Kurs ist quasi, dass man da erst auf den Herbst soweit ist, weil die ganzen Hersteller von Hausautomationssystemen müssen ihre Geräte ja zertifizieren. Ist eigentlich wie bei, wie heißt das bei den iPod-Geschichten, Tobi?
Und bei iPhone? Zubehörgeschichten, MFI, Made for iPhone heißt das Ganze.
Genau, und ein ähnliches Zertifikat gibt es eben für dieses HomeKit. Und da hat Apple jetzt laut 9to5Mac oder gegenüber von 9to5Mac korrigiert, sie seien auf Kurs und ab Juni werden die ersten Geräte da sein. Da kann man jetzt natürlich wieder darauf hoffen, dass dann auch in Apple-eigene Geräte mit dabei sind.
Nee, ich denke, der Schlüsselfaktor wird dann auf der WWDC das Apple TV sein und dass das mit HomeKit noch eine ganz große Rolle spielen wird.
Genau, wie wir es ja schon mehrfach hatten, dass HomeKit da integriert wird. Gab es nicht gerade gestern, heute, irgendwie eine Aussage von wer war das schon wieder?
Ja, es gab eine Bestätigung, dass es ein
Service, kein Fernseher gibt.
Das auch. Dass gut. Es ein SDK fürs Apple TV geben würde.
Ja, genau das. Und eben, dass es keinen Fernseher im herkömmlichen Sinn gibt. Nach jahrelanger Forschung soll man das aufgegeben haben. Sei doch nicht so lukrativ.
Nee, ich denke, das ist auch ein großes Problem für Apple, würde auch die Abwicklung und die logistischen Probleme sein im Falle einer Garantie. Weil wenn Apple so ein Gerät auf den Markt bringen würde, würden sie natürlich auch eine Größe nehmen, die im Moment State of the Art ist. Also sagen wir mal so um die 50, 55 Zoll, so diese, genau. Diese Standardfernsehgröße, die man so im Moment kauft, wenn man sich einen neuen Fernseher kauft. Und wenn du die Dinger garantietechnisch durch die Gegend schicken willst, ist es ein größerer Aufwand, als wenn ich jetzt mal so einen 27 Zoll iMac durch die Gegend schicke, was ja faktisch,
auch schon groß ist.
Faktisch ja. Das größte Gerät von Apple im Moment ist, was so durch die Gegend geschickt werden muss. Und das ist einfacher zu handhaben, als wenn ich jetzt einen Fernseher hier durch die Gegend transportieren müsste. Zum Beispiel, das wird auch ein Grund sein, warum Apple sich dagegen wehrt, jetzt hier noch solche riesen Fernseher auf den Markt zu schmeißen. Letztendlich wäre das auch kein Problem, das zu realisieren, aber ich denke, das sind so viele kleine Faktoren, die damit hineinspielen, warum Apple sich dagegen entschieden hat.
Und einer der Gründe wird sicherlich auch sein, wenn man so den Fernsehmarkt anschaut, es ist ein sehr, sehr, sehr hart umkämpftes Gebiet. Und da sind die Preise schon sehr schnell, gehen die Bach runter von neuen Devices. Da könnte es Apple auch schwierig haben. Aber ja,
mal schauen. Das ist ein Markt, wo die Margen, also die Gewinne, relativ gering sind, weil, wie du eben schon sagtest, er so extrem umkämpft ist. Und wenn Apple jetzt mit ihren doch recht selbstbewussten Preisen das auch auf die Fernsehwelt übertragen würde und sie würden...
10.000!
Ja, sie würden dann für ihre Fernseher auch so viel Geld nehmen, wie sie für ihre Smartphones nehmen, also das jetzt auf die Fernsehwelt übertragen würden. Ich glaube, da könnten sie sich nicht so etablieren. Da wären dann auch nur so die Hardcore-Enthusiasten dabei, sich so einen Fernseher kaufen zu wollen.
Genau, werden wahrscheinlich einige dieser Faktoren gewesen sein. Und eben halt das Updaten von einer Setup-Box, also von so einer Apple TV, ist natürlich einfacher. Und da geht das Ganze auch relativ schneller, denke ich mal, weil der Preis dann auch dementsprechend geringer ausfallen wird.
Genau, und Apple sagt sich, wir machen eine super tolle Setup-Box. Wir bringen jetzt den neuen Apple TV raus und klemmt ihn doch an den Fernseher, wo ihr das Ding dran haben wollt. Ist uns doch egal. Unsere Oberfläche könnt ihr dann auf 40, 50, 60 Zoll genießen, spielt keine Rolle.
Mal schauen, was dann an der WWDC und im Herbst dann so alles noch kommen wird in dem Bereich. How Kids React. Magst du dich noch erinnern an die Serie? Die hatten wir auch schon das eine oder andere Mal hier im Geek Talk. So mit diesen Retro-Geschichten.
Ja, stimmt. Mhm.
Wo Kinder auf YouTube also gefilmt werden, wie sie da damals Kassettengeräte und Schallplattenspieler und so weiter. Und genau diesen Kids von How Kids React haben sie mal eine Apple Watch in die Hand gedrückt. Was dabei rausgekommen ist, würde ich sagen, schaut es euch am besten gleich selber an. Haben wir verlinkt bei uns in den Shownotes.
Okay. Übrigens, wo wir gerade bei der Apple Watch sind, diesen kleinen Kommentar möchte ich noch loswerden.
Gerne.
Ich habe ein Video gesehen, ein YouTube-Video aus dem Hause Computerbild. Der Chefredakteur himself hat sich dazu herabgelassen, eine Apple Watch auszupacken. Und er hat sich, ich glaube, das fast das Top-Modell bestellt. Also ich glaube, das Link-Bracelet, also mit dem Edelstahlarmband und aus die Steel Edition, also wirklich schon im oberen Bereich. Und erstmal ging es los, er packt diesen schönen Karton aus und ich zitiere das jetzt nicht, ich interpretiere das jetzt in meinen Worten, also die Worte, die ich jetzt hier fallen lassen, hat er jetzt wahrscheinlich so nicht fallen lassen. So nach dem Motto, was ist das für ein scheiß Karton? Die Uhr liegt ja da nur so halb drinne, er hat ja gar keine Befestigung. Ich habe gesagt, gar keine Befestigung, was redet denn der von Quatsch? Dieser Karton hat auf der Ober- und auf der Unterseite zwei Einkerbungen, wo die Uhr genau drinne liegt. Also man sah das auch am Video, wenn man die aufmachte. Und ich habe den Karton auch schon im Original gesehen. Also der Karton ist extrem minimalistisch gehalten, aber er hat, also die Uhr hält quasi, wenn man den oberen Deckel wieder auf die Uhr draufsetzt, dann liegt die Uhr fest im Karton drinne. Und er sagt dann noch so, ja, bei Schweizer Uhren wäre das nicht passiert, die haben eine ganz andere Halterung. Also den Satz hat er jetzt auch wirklich so gesagt in dem Video. Okay, habe ich gesagt, wenn man so schnell und so ungestüm diesen Karton aufreißt, also der war total hektisch in diesem Video, ich dachte, mein Gott. Und dann guckt er sich das Armband an und guckt, also so ein schlechtes Metallarmband habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, was kostet daran 500 Euro? Und der hat über dieses Armband gelästert. Und okay, dieses Armband hat einen extrem bewussten oder selbstbewussten Preis. Das möchte ich jetzt nicht in Abfrage stellen. Das ist schon eine Hausnummer. 500 Euro für so ein Armband ist nicht wenig. Und ich habe dieses Armband im Original gesehen und habe es mir lange genug angucken dürfen. Und ich konnte feststellen, dass ich persönlich noch kein besser verarbeitetes Edelstahlarmband gesehen habe als dies von Apple. Und da sind sicher auch alle anderen, die das im Original gesehen haben oder die es benutzen oder am Arm haben, einig. Und ich weiß jetzt nicht, was er an diesem Armband so schlecht findet oder was er normalerweise für Uhrenarmbänder trägt. Aber in dieser Preisklasse ist nach meiner Meinung das Armband eines der besten Armbänder.
Ein sehr gut verarbeitetes, das hört man an sehr, sehr vielen Orten, genau. Ja.
Also von allen renommierten Zeitschriften, Blogs vom...
Ich glaube, weitersprechen musst du nicht, Tobi.
Hab ich das
von
gesehen?
Allen renommierten.
Ja, ja, okay, ich hab das schon gesagt. Ne? Also mit dem Video haben sie sich keinen Gefallen getan und ich weiß nicht.
Deshalb verlinken wir es auch nicht, weil...
Nee.
Aber muss es loswerden.
Und da stand dann auch noch Chefredakteur drunter. Und ich weiß nicht, gerade ein Chefredakteur sollte ja für seine Mitarbeiter eine Vorbildfunktion haben und sollte ja, wenn er so ein Video macht, das Video besser machen, als es seine Mitarbeiter machen.
Jetzt weißt du, warum das die anderen Videos so rauskommen, weil wenn es der Chef schon so vormacht.
Aber vor allen Dingen so einen Quatsch zu erzählen mit dieser Verpackung und nur Mist und naja, okay. Aber das ging noch weiter und das zog sich durch das ganze Video, vom Einrichtungsprozess bis zum Display. Also er hat kein gutes Haar an diese Uhr gelassen und teilweise zu 90% völligen Bullshit erzählt.
Mhm. Tja, du hast einen Namen genannt.
Ich habe nur den Chefredakteur.
Nee, ich meine von dem Magazin, / was ist das, der Plattform?
Die mit den 4 Buchstaben, ja.
Genau, eben deshalb. Ich habe jetzt nur den Anfang gehört, wo das war und Bullshit. Und ich habe ein Gleichzeichen dazwischen gesetzt. Das passt.
Ja.
Und das lasse ich in der Aufnahme drin, ja.
Ja, gerne, gerne.
Grüße nach Deutschland. Mhm. Ja, doch, danke für die Ausführungen, Tobi. Ein kleines Thema haben wir noch. Da möchte ich einfach kurz einen Link reinsetzen. Dürft ihr euch selber nachlesen. Für all diejenigen, die sich für Apple und die Karte, also die eigenen Karten von Apple interessieren, hat ja sehr schlecht gestartet und wurde immer besser, mittlerweile sogar recht gut, finde ich. Also ich nutze es gerne und viel. Und da haben sie eine neue Firma aufgekauft, schon ein paar Monate her. Oh mein Gott, lest selber. Coherent Navigation nennt sich die. Und das sind Spezialisten für Karten, für hochpräzise Navigationssysteme. Also die gehen bis auf einen Zentimeter genau, können die Standortdaten liefern.
Na gut, ich denke, das ist nicht auch für Indoor-Navigation extrem interessant.
Unter anderem und eben auch, um das Ganze eben im Normalen zu, in der Karte selber schon auch noch ein bisschen zu verbessern, weil Optimierung ist da immer gegeben, denke ich doch. Und die Mitarbeiter, oder zumindest der CEO von der Firma, der hat gewechselt zu Apple. Warum ich auf das Thema gekommen bin, ist, weil ich einen Google Alert auf Lego habe und der Typ heißt Paul Lego. Deshalb bin ich auf dieses Thema gestoßen.
Du weißt ja, was Lego aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt heißt, ne?
Ich wusste es mal, aber...
Spielgut.
Spielgut, genau.
Genau.
Ja, Paul Spielgut.
Genau.
Doch, ja, ich glaube, wir haben es mit den Themen. Heute auch wieder mal ein bisschen länger, aber das hat gepasst.
Ach, wir sind heute länger, habe ich gar nicht gemerkt.
Ich jetzt, weil ich kurz auf die Zeit geblickt habe.
Ach so, na gut. Ich hätte noch weitere Rants ablassen können, aber das lasse ich mal lieber.
Ja, aus Twitter kommt noch, die Kathi hat keine Figuren doppelt.
Ich wollte es gerade vorlesen.
Ah, Entschuldigung.
Aber sie erfüllt die Figuren, ja.
Ja.
Na gut, bei Marge Simpson ist das auch einfach.
Es gibt im Internet, oder zumindest für die erste Simpsons-Folge, konnte man, also die erste Serie, besser gesagt, gab es Anleitungen, wie man welche Figur ertasten kann.
Naja, notfalls gibt es auch ein kleines Schweizer Taschenmesser und man kann es aufschneiden und dann ist gut.
Ei, da schauen Sie dich an im Laden.
Das muss man natürlich nicht so öffentlich machen.
Ah, also gut.
Da musst du ein Secret Unboxing machen.
Genau. Nicht schlecht, mit GoPro am Kopf montieren und dann auf YouTube stellen.
Ich sagte nicht Public, sondern Secret Unboxing.
Ja, ja, aber es wirkt besser auf YouTube, wenn du Secret dazu schreibst. Nee, Quatsch. Dann würde ich doch sagen, vielen herzlichen Dank, lieber Tobi.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir.
Für das tolle Gespräch, ja.
Das hast du jetzt gesagt, dass es ein tolles Gespräch war. Ich würde das jetzt nicht sagen, aber gut.
Ich habe es als gut empfunden.
Ach so, gut. So können die Wahrnehmungen doch grundlegend verschieden sein. Es war jetzt ein Spaß, okay?
Ich habe dich schon verstanden.
Gut.
Genau. Und natürlich bedanken wir uns immer bei den Live-Zuhörern und diejenigen, die im Chat noch kurz da reinschauen. Nee, nichts passiert. Und natürlich auch bei den zeitsouveränen Hörern, die uns später anhören und unsere Folgen teilen und darüber sprechen und uns Kommentare hinterlassen. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, das ist schön. Ja, danke sage ich natürlich auch. Und es gibt auch einen Flatter-Button und es gibt auch auf unserer Teamseite für jeden unserer Mit-Podcaster sozusagen auch eine Amazon-Wunschliste. Ich glaube, das haben wir ganz, ganz lange nicht mehr erwähnt und das wollte ich nur mal kurz platziert haben.
Genau, das kommt eine eigene Kapitelmarke über.
Oh Gott, dass die Leute das überspringen können, ja.
Nee, ist ja nur kurz, aber das kam mir nur gerade
in den Sinn, wo wir gerade so viel über Lego-Minifiguren gesprochen haben. Und ich glaube, wir haben alle auf unserer Wunschliste irgendwie auch noch ein paar Lego-Figürchen.
Wie immer, lieber Hörer, wenn du uns hörst, morgens, mittags oder abends, wir wünschen dir einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.